Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sonntagsmatinee in dieser Saison. Geplant wäre als Dirigent gewesen Andrew Manzi. Er musste leider absagen aus familiären Gründen. Aber wir haben einen tollen Ersatz gefunden, nämlich Leo Hussein, der auch schon sehr viel mit dem Orchester erfolgreich gearbeitet hat, sowohl im Landestheater als auch als Konzertdirigent. Die Solisten und die Solistin dieses Abends sind Christine Landshammer, die junge österreichische Sopranistin, und das belgische Klavierbrüderpaar Arthur und Lukas Jussen, alles hochkarätige Leute. Und das Programm ist im Prinzip ein romantisches. Es beginnt mit einem Werk von Samuel Barber, der von 1910 bis 1981 gelebt hat, US-Amerikaner war und den Sie wahrscheinlich kennen von seinem Adagio for Strings, vielleicht auch von seinem Violinkonzert, ein ganz typischer Vertreter der amerikanischen Spätromantik, wobei ich mir immer schwer tue mit diesen Begriffen, man könnte auch sagen der amerikanischen Neoromantik oder was auch immer, jedenfalls ein Komponist, der im Prinzip der Tonalität treu geblieben ist und für den Melodie und Rhythmus wichtige Parameter in seiner Musik gewesen sind. Das Werk, das wir diesmal hören, war ein Auftragswerk des Boston Symphony Orchestras unter seinem legendären Chefdirigenten Serge Koussevitzky, und es heißt Knoxville Summer of 1915, Opus 24, und ist ein Stück für Sopran und Orchester. Es wurde 1947-49 geschrieben und es beruht auf einem Roman, den James Agee geschrieben hat. James Agee, der lebte von 1909 bis 1955 und der stammte aus dieser Stadt in Tennessee, die im Titel vorkommt, nämlich aus Knoxville. Eine Stadt, die man besichtigen kann im Internet sozusagen, und man kommt drauf, das ist für amerikanische Verhältnisse eine eher kleinere Stadt, aber schon mit einer typischen Skyline. Bei näherem Forschen kommt man drauf, dass diese 1791 gegründete Stadt durchaus auch eine kleine Altstadt hat mit offenbar sehr sehenswerten Gebäuden und auch eine schöne Umgebung, was die Natur betrifft. Und auch Samuel Barber hat dort einen Sommer als Kind verbracht. Er war damals also 5 Jahre alt und er hat sich dann bei der Komposition daran erinnert. Dieser Roman von James Agee, A Death in the Family, auf Deutsch auch ein Todesfall in der Familie, es gibt eine deutsche Übersetzung, ist sehr lesenswert, ich hoffe, das Buch ist noch erhältlich. Ich habe es in einer Ausgabe von 2009, also da muss man schon aufpassen, ob es das noch gibt oder wieder gibt. Und James Agee hat dafür übrigens 2 Jahre nach seinem Tod 1957 den Pulitzerpreis bekommen. Davon hatte er natürlich nichts mehr, aber vielleicht ist er ja auf irgendeiner Wolke gelandet und hat sich trotzdem drüber gefreut. Im Stück von Samuel Barber spielt auch Persönliches eine gewisse Rolle, denn Barbers Lieblingstante, eine Sängerin, war kurz vor der Komposition verstorben und bald darauf starb auch Barbers Vater und es gibt im sehr poetischen Text »God bless my good father« an einer zentralen Stelle und da spricht auch die Musik davon, dass Barber davon auch sehr persönlich berührt gewesen ist. Man kann vielleicht als Vorbilder dieser Musik Johannes Brahms, Edward Elgar, vielleicht auch Erich Wolfgang Korngold ausfindig machen, aber sie hat doch etwas Eigenes in der Gesangsstimme, die manchmal an Country-Musikweisen erinnert, manchmal auch an Jazzpoesie, würde ich sagen, und die gemeinsam mit dem sehr farbig eingesetzten Orchester die Schönheit eines Sommers schildert, eines Kindersommers. Aber es ist gleichzeitig eine Kleinstadt-Idylle vor den beiden Weltkriegen oder am Beginn des Ersten Weltkriegs. Und es liegt ein Schleier von Melancholie manchmal über dieser Musik, in die man richtig eintauchen kann. Man kann sich zurücklehnen und genießen. Das zweite Werk des heutigen Abends ist wiederum ein Auftragswerk des Boston Symphony Orchestras, allerdings erst aus den späten 2000er Jahren, also 2020 ungefähr. Und eines gemeinsam mit den Münchner Philharmonikern, der Amsterdam-Sinfonietta und dem Mozarteum Orchester Salzburg. Fasizai hatte ja schon vor gut 10 Jahren eine Uraufführung beim Mozarteum Orchester. Das war damals seine 3. Symphonie, Universe, und war auch des Öfteren als Pianist zu Gast bei unserem Orchester. Und es freut uns sehr, dass diesmal ein Werk von ihm zur Aufführung kommt, wieder einmal ein Werk, das in Salzburg seine österreichische Erstaufführung erleben wird. Die Uraufführung war bereits am 14. Jänner 2022 in München. Ja, worum geht es in diesem Stück? Es hat einen türkischen Titel, Anka Kuju, das heißt auf Deutsch Phönix. Und Fasil Say selbst erzählt darüber, dass es hier nicht um eine westliche Phönix-Legende geht, sondern um eine eigentlich altpersische, um eine im Prinzip schon vorislamische. Und da geht es um 1000 Vögel, die durch 7 Täler reisen, um ihren König zu finden. Und diese 7 Täler, die entsprechen aber, das ist jetzt eine Interpretation aus islamischer Zeit, dem Pfad der Sufi-Mystiker, also dem Pfad, der aufsteigt sozusagen zur Glückseligkeit. Und diese vielen Vögel, die suchen einfach den Vogelkönig, der Simurg heißt auf Persisch. Es bleiben aber dann nur 30 Vögel über, wo auch immer die anderen geblieben sind. Vielleicht haben sie sich verflogen, wenn wir das Beste für sie annehmen wollen. Jedenfalls 30 Vögel erreichen dann sozusagen das Ziel und stellen dann fest, dass sie selber sozusagen der Vogelkönig sind, also ein 30-köpfiger Vogelkönig, denn Simurg heißt übersetzt nichts anderes als 30 Vögel. Fasil Say hat dazu auch geschrieben, dass er während der Komposition die Erfahrung gemacht hat, sozusagen alles in sich selber zu finden. Und er hat das Stück komponiert in der Zeit der Pandemie, in der Zeit der Lockdowns. Und er war eigentlich sehr zufrieden mit diesem Zustand, also nicht hundertprozentig, aber doch relativ, denn, wie er erzählt, hatte er vorher eine Zeit, wo er bis zu 100 Konzerte im Jahr gegeben hat und nur relativ selten zum Komponieren gekommen ist. Das Komponieren ist für ihn aber sehr, sehr wichtig. Und in diesen Lockdowns ist er dann einfach zu Hause gesessen in Istanbul und hat komponiert. Und so hat er mittlerweile die Opusnummer 100 erreicht. Was steckt hinter diesem Konzert außer der schönen Phönix-Geschichte? Ich komponiere mit Geschichte und möchte nicht die Geschichte neu schreiben, so viel meint der Komponist dazu. Es sind 3 Sätze, Adagio Misterioso, Andante Tranquillo, Allegro Dramatico, der erste Satz, dann ein Scherzo, Allegro Assai und schließlich als Finale Allegro Assai, Adagio, Allegro ma non troppo. Schon die Satzbezeichnungen verraten, wie vielgestaltig, wie vielschichtig dieses Stück ist, wie abwechslungsreich auch, was die Tempowahl betrifft. Und es gibt 2 Dinge, die noch wichtig sind, eigentlich 3 Dinge. Fasil Say ist ja ein Komponist der Moderne sozusagen, der Gegenwart. Er ist aber kein Anhänger der Avantgarde, obwohl er mitunter Techniken derselben benutzt. Er bezieht sich durchaus auf die große klassisch-romantische, sozusagen westliche Tradition, aber auch auf die Tradition seiner Heimat, auf die Tradition der alten osmanischen Musik, die eine Kunstmusik war, und auf die Tradition der Volkslieder aus Andalusien, aus Anatolien wollte ich eigentlich sagen, aber Andalusien ist ein sehr guter Versprecher, weil Andalusien war ja ein Vorbild direkt für das, was Fasil Say will, nämlich Westen und Osten miteinander freundschaftlich zu verbinden und befruchtend zu verbinden. Ich spreche von Andalusien im Mittelalter natürlich. Ja, aber wir bleiben jetzt lieber in Anatolien und finden dort eine Musik, die sehr rhythmisch auch konturiert ist und in der das Schlagzeug, verschiedene perkussive Instrumente eine Rolle spielen. Und dazu hat auch Fasil Say eine kurze Geschichte. Er sagt, dass er einmal versucht hat, Kubanern und Südamerikanern Mozart und Beethoven vorzuführen, und die waren eigentlich durchaus begeistert von dieser Musik, aber sie vermissten das Schlagzeug und vor allem auch eine gewisse Art von Rhythmik. Und das versucht er eben in seinem westöstlichen Werk, in seinem Schaffen eben so zu verbinden, und bezieht sich da durchaus auch auf folkloristische Muster. Ein mitreißendes Klavierkonzert für zwei virtuose Solisten, und es ist den Brüdern Jussen auch sozusagen in ihre Finger geschrieben worden. Nach der Pause gibt es dann eine der großen Symphonien von Gustav Mahler, diesmal die vierte. Das ist von den großen Symphonien eigentlich die am meisten kammermusikalische, die am meisten orchestral gegenüber den Vorgängerwerken etwas reduzierte, ohne Posaunen, ohne Tuba. Und Mahler selbst hat dieses Werk 1899 und 1900 geschrieben, und zwar 1899 in der Sommerfrische in Bad Aussee und 1900 dann in Meiernick am Wörthersee, wo er sich ja dann für etliche Jahre im Sommer in einer Villa angesiedelt hat. Und Mahler, der ja immer nur in der Sommerfrische komponiert hat, unter dem Jahr hat er höchstens Skizzen gemacht oder retuschiert, weil er da sehr ausgelastet war als Direktor der Wiener Hofoper. Mahler wollte ja in jedem Werk neue Bahnen beschreiten. Und diese vierte Symphonie ist die letzte der drei sogenannten Wunderhorn-Symphonien, also die zweite Symphonie, sogenannte Auferstehungssymphonie, dann die dritte, die wir vor zwei Jahren mit dem Mozarteum Orchester erleben durften, mit einer Wanderung durch die ganze Welt und das Leben sozusagen. Und dann eben die vierte mit dem abschließenden Lied von den himmlischen Freuden, also die letzte dieser großen Vokalsymphonien, der dann eine Trias der reinen Instrumentalsymphonien folgen sollte. Und in der Tat ist der letzte Satz, das Lied von den himmlischen Freuden, die Vision des Paradieses im Gegensatz zur harten und brutalen Realität, ist eigentlich geplant gewesen als Schlusssatz der dritten Symphonie. Nach dem Satz, was mir die Liebe erzählte, sollte dann noch ein Satz folgen, was mir das Kind erzählt. Diesen Titel hat Mahler dann in der Überarbeitung wieder gestrichen und daraus den Schlusssatz seiner vierten Symphonie gemacht. Als Schlusssatz der dritten wäre das dann doch etwas zu lang geworden, auch für seine Verhältnisse. Er selbst hat diese vierte einmal als seine Humoreske bezeichnet. Das muss man ein wenig relativieren. Es ist manchmal eine eher bitter-ironische Humoreske. Aber sie beginnt mit Schellenklang und sie beginnt mit einem wienerischen Ländler. Und wenn man diesen Ländler, diesen Anfang der vierten Symphonie, zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, nach dem Dynamitenwalzer von Josef Strauss spielt, dann könnte man fast vermuten, das sei vom selben Komponisten. Also in dieser Tradition ist Mahler natürlich auch gestanden. Aber es kommt, zum Unterschied von den großen Konzertwalzern der Strauss-Dynastie, bald einmal zu einem Zusammenbruch dieser Idylle, typisch malerisch, und es kommt zu durchaus humoresken Teilen, die aber gleichzeitig wie ein Kondukt, also wie ein Trauermarsch wirken, ein sehr ironischer allerdings. Das Ende kehrt dann aber wieder zum Ländler zurück und ist sehr gemächlich und behaglich. Der zweite Satz in Rondo-Form, der hat eine Art Inhalt, die auch von Mahlers Freund Bruno Walter überliefert worden ist. Freund Hein spielt zum Tanz auf, streicht die Fiedel und geigt uns in den Himmel. Also Freund Hein, das ist natürlich der Tod, und er geigt uns in den Himmel auf einer um einen Ganzton nach oben verstimmten Solovioline. Das ist eine wunderbare Aufgabe für unseren Konzertmeister, wer immer es auch sein wird an diesem Abend. Und meistens hängen dann sozusagen zwei Violinen vor ihm, die verstimmte und die normal gestimmte, weil das würde zu viel Stress verursachen, umzustimmen und wieder zurückzustimmen. Dieser zweite Satz, der hat etwas ganz Abgründiges, etwas Nächtliches, gleichzeitig aber diesen unglaublichen, wehmütigen Zauber der Melodik, die auch starke Verbindungen hat zur Volksmusik, zur deutsch-österreichischen Volksmusik, aber auch zur slawischen. Mahler ist ja in Mähren aufgewachsen, und zur ungarischen und zur jiddischen. Also er war natürlich ein Kind der alten österreichisch-ungarischen Monarchie. Dann gibt es einen dritten Satz, das Lächeln der heiligen Ursula. Das bezieht sich auf eine Legende aus Köln. Dort können Sie, wenn Sie einmal dort sind, eine wunderschöne alte St. Ursula-Kirche, romanische Kirche, besuchen. Und diese Ursula, die hat angeblich im Mittelalter, im tiefsten, im Frühmittelalter, einen Märtyrertod erlitten. Die Hunnen haben damals das noch römische Colonia belagert, und dann kamen nicht weniger als 11.000 Engel, die die Hunnen vertrieben haben. Eine schöne Legende, und hier in diesem dritten Satz lächelt nicht nur die heilige Ursula, sondern auch Mahler wohl ein wenig darüber. Mahler, der ja als Jude auf die Welt gekommen ist, also auch was die Religion betrifft, dann zum Katholizismus konvertiert ist, nicht nur deswegen, meiner Meinung nach, um Wiener Staatsopern, Hofoperndirektor werden zu können, sondern weil er sich auch sehr hingezogen gefühlt hat zum christlichen Glauben und eigentlich in seinem ganzen philosophischen Wesen die Ein-Gott-Religionen sozusagen miteinander verbunden hat, auf seine ganz originelle eigene Art und Weise. Der vierte Satz ist dann ein zauberhaftes Ding, ein Lied für eine Sopranistin oder Mezzosopranistin, das ist ja wie oft etwas verschwimmend, nach einem Text aus des Knaben Wunderhorn, der großen deutschen Volksliedsammlung, die damals zur Komposition schon ungefähr 90 Jahre alt war, von Clemens Brentano und Achim von Arnim einst um 1815 herausgegeben, und der sich Mahler sehr verbunden gefühlt hat. Und der Schlusssatz sozusagen ist etwas ganz Besonderes. Kein Musik ist ja nicht auf Erden, die unserer verglichen kann werden. Damit ist natürlich die himmlische Musik gemeint und die Musik der heiligen Cäcilia, und Ursula lächelt dazu. Ein Treffen von berühmten Heiligen. Cäcilia ist die Schutzheilige der Musik. Wenn hier im Text von englischen Stimmen die Rede ist, dann handelt es sich natürlich um keine Stimmen in englischer Sprache, sondern Englisch ist auch ein altes, früher sehr üblich gewesenes Wort für die Engelsstimmen. Also mit Stimmen der Engel endet diese Symphonie, ganz besonders eines singenden Engels. Ich wünsche Ihnen ein Konzert voller irdischer und himmlischer Freuden.